Die zwei Frauen, Stefanie Walli und Anke Behrendt, feierten diesen Sommer ihre 40-jährige Freundschaft. Sehen gleich ein Bild. Mittlerweile haben sie sogar ein Buch geschrieben über ihre Freundschaft. Sie begann im Jahr 1977 an einem Volksfest, als Stefanie einen Heliumballon steigen ließ mit einer kleinen Karte dran. Und dieser Ballon wurde von Westdeutschland über die Grenze in die DDR getrieben. Und dort gefunden von einem älteren Mann, der die Karte dann seiner Enkeltochter gab, der Anke. Und Anke war gerade so weit in der Schule, dass sie diesen einen Satz auf der Karte lesen konnte. Dort stand nämlich drauf: Bin 6 Jahre alt und habe zurzeit das Bein gebrochen. Würde mich freuen, wenn ich eine Antwort bekäme. Anke schrieb dann auf diese Karte und an diese Adresse einen kurzen Brief, der endete mit dem Satz: Für dein gebrochenes Bein wünsche ich dir gute Besserung. Über einen Brief von dir würde ich mich auch sehr freuen. Aus diesen beiden kleinen Schritten entstand eine Freundschaft, die 11 Jahre lang nur über Briefe funktioniert. Erst 1988 konnten sie sich einmal in Ostberlin sehen. Und 1988 wurde Anke in der DDR vor die schwierige Entscheidung gestellt, dass ihr ein Traumjob angeboten wurde, eine echt gute Karriere, eine Ausbildung. Aber die Parteisekretärin hat ihr gesagt: Die einzige Bedingung ist, dass du den Kontakt in den Westen abbrichst. Und sie hat sich entschieden: Diese Freundschaft gebe ich für nichts in der Welt auf. Und hat sich gegen diese Stelle entschieden. Ein Jahr später fiel die Mauer und plötzlich war es möglich, dass sie diese Freundschaft ganz anders pflegen konnten, sich sehen, sich besuchen. Und noch heute, 40 Jahre später, sagt Stefanie Walli: Ich kann es nicht fassen. Wer verzichtet für eine Brieffreundin auf seine berufliche Zukunft? Und sie sagt: Ich weiß nicht, ob ich selbst auch dazu bereit gewesen wäre. Freundschaft, das fasst sie dann zusammen. Freundschaft ist ein Geschenk. Bringt es auf den Punkt. Und man kann sie weder machen, noch kaufen, noch fordern. Und diese Wahrheit so meines ersten Punktes, die scheint ja im Widerspruch zu stehen zu meiner Predigtformulierung, zu meinem Titel: Wie man sich Freunde macht. Ich habe es bewusst provokativ formuliert, weil die Tatsache, dass Freundschaft ein Geschenk ist, heißt nicht, dass man nichts dafür tun kann. Der deutsche Psychotherapeut und Sozialforscher Wolfgang Krüger sagt, dass Frauenfreundschaft über Jahrzehnte hält oder Frauenfreundschaft oft über Jahrzehnte halten, hat nicht allein mit Glück zu tun. Frauen investieren viel in Freundschaften, Zeit und Fantasie. Über 2/3 aller Frauen haben eine intensive Freundschaft, in der sie über alles reden können. Bei Männern ist es nur 1/3. In der Bibel lesen wir auch einiges über Freundschaft. Und interessanterweise, und das ist Trost für die Männer, eine der herausragendsten, wirklich faszinierendsten Freundschaften findet ausgerechnet zwischen 2 Männern statt. Die einen wissen jetzt schon, was kommt. 1. Samuel 18, Verse 1 bis 4. Dort treffen sich David und Jonathan rein zufällig nach dem Kampf Davids gegen Goliath. Und dort heißt es schon nach diesen ersten Worten: Fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, sagte er zu ihm. Dabei zog er den Mantel und die Rüstung aus, bekleidete David damit. Auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm. Das Erste, was wieder aus dieser Geschichte sofort sichtbar wird: Freundschaft ist auch hier wieder ein Geschenk. Man möchte sagen, auch ein Geschenk des Himmels. C.S. Lewis hat es so formuliert. Er sagt, für einen Christen gibt es genau genommen keine Zufälle. Ein geheimer Zeremonienmeister ist am Werk. Christus, der zu seinen Jüngern gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Dieser Christus kann doch gewiss auch zu einer Gruppe von befreundeten Christen sprechen. Nicht ihr habt einander ausgesucht, sondern ich habe euch füreinander ausgesucht. Weder die Begegnung zwischen David und Jonathan noch die Freundschaft war geplant, war organisiert, sondern es war ein Geschenk. Ganz im Gegenteil, eigentlich sprach sehr viel gegen eine Freundschaft. Jonathan war der Sohn aus dem Königshaus. Und David war einfach nichts anderes als ein einfacher Schafhirte, der jetzt einfach mal das Glück hatte, einen Goliath zu erlegen. Und dann natürlich einiges Tamtam darum her geschah. Aber sonst hatten die beiden keinen Kontakt vorher. Das Erste, was ich aus dem Ganzen herauslese, Freundschaft entsteht dort, wo Menschen das von Gott geschenkte Potenzial einer Freundschaft erkennen und als Geschenk aus Gottes Hand annehmen und die Chance nutzen, in eine Freundschaft zu investieren. Es ist das, was Jonathan in diesem Moment macht. Er investiert sogar gleich seine ganze Waffenrüstung. Ich weiß nicht, was der Papa zu Hause gesagt hat, als er nach Hause kam und da seine ganze Elite-Ausrüstung einfach dem David verschenkt hat. An dieser Stelle vielleicht ein ernsthaftes Wort an uns Männer. Ich spreche bewusst auch zu mir selbst. Warum sind Männer einsamer? Das ist eine Frage, die ich mir ganz ehrlich stelle. Ich glaube, ein Punkt ist der, weil wir oft mehr Kraft und Zeit, Energie in Ziele wie Erfolg, Beruf, Karriere oder sonstige Aktivitäten investieren, mehr als sinnvoll ist. Und da bleiben manchmal zwei Dinge auf der Strecke. Erstens unsere Selbstwahrnehmung. Die Wahrnehmung, dass wir zutiefst, jeder in unserem Herzen, eine Sehnsucht nach Freundschaft hat. Und viele Männer entdecken diese Sehnsucht leider erst in einer Burnout-Klinik, wenn sie ganz hart auf den Beton der Realität aufschlagen. Zweitens, wir verpassen die göttlichen Fügungen in unserem Beschäftigtsein, die gelegenen Zeitpunkte, wie David und Jonathan sie zu nutzen wussten, das Geschenk Gottes zu entdecken, den Initialmoment einer tiefen Freundschaft. Stellt euch mal vor, wie wäre diese Geschichte ausgegangen, wenn in dem Moment, eigentlich fand das Gespräch zwischen David und Saul statt. Der Jonathan, der hat irgendwo hinter der Tür gelauert und gedacht, hey, wenn mein Vater mit dem fertig ist, muss ich mir den cashen. Stellt euch vor, in dem Moment, wo so Saul fertig ist, piepst bei David das Handy mit einer WhatsApp-Nachricht. David sofort nach Hause gekommen, wir haben in der Nähe der Schafherde einen Bären gesehen. Und David rennt weg in seinem Beschäftigtsein mit seinem Alltag. Wie wäre es wohl ausgegangen? Ein Wort in diesem Zusammenhang, besonders an uns Männer. Epheser 5, Vers 15. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als, hier steht Törichte, sage ich nicht als Idioten, sondern als Menschen. Weise Menschen. Nutzt die Gelegenheit, die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Denn wir leben in einer bösen Zeit. Ich weiß, Paulus meint noch viel mehr als die Freundschaften. Aber ich glaube, das ist ein Bereich in unserem Leben, wo es darum geht, Gelegenheiten zu nutzen. Diese Ansage gilt jetzt aber natürlich nicht nur Männern. Wir leben ja in einer emanzipierten Gesellschaft. Und liebe Leute, ich finde das ganz cool, dass Frauen sich emanzipieren. Aber bitte macht doch nicht jeden Blödsinn der Männer nach. Es gibt auch immer mehr Frauen, die haben keine Zeit für das, wonach sich ihr Herz eigentlich sehnt, für Freundschaft. Weil sie genauso bekloppt irgendeiner Karriere hinternachrennen. Also auch liebe Frauen, wenn ihr euch das zu Herzen nehmen wollt, dann tut's. Für David wurde der Moment zu einem Schlüssel für eine tiefe Freundschaft, die tiefste seines Lebens, über die er später sagt, nachdem Jonathan auf tragische Weise im Krieg umgekommen ist. Mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich, denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet, als Frauenliebe je bedeuten kann. Sind wir beim zweiten Punkt. Freundschaft ist eine Dimension der Liebe Gottes. Ich weiß, dass bei diesem Satz hier aus 2. Samuel manche Ehefrauen zusammenzucken. Zweimal schlucken müssen über die Aussage, deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet als Frauenliebe. Einmal abgesehen davon, dass David wirklich nicht unbedingt die glücklichsten Eheerfahrungen gemacht hat, könnte uns vielleicht auch der Ansatz von C.S. Lewis helfen. Der sagte, man macht Silber nicht schlecht, wenn man es von Gold unterscheidet. Er möchte damit sagen, das eine kann man mit dem anderen vielleicht gar nicht vergleichen. Die griechische Sprache hilft uns dabei. Im Griechischen gibt es 4 Worte für dieses eine Phänomen, wo wir im Deutschen nur ein Wort kennen, nämlich Liebe. Im Griechischen gibt es 4 Worte. Die Griechen sprachen von Storge, der natürlichen Zuneigung, zum Beispiel der Liebe, die Eltern zu ihren Kindern haben. Es ist etwas Angeborenes, es ist absolut abnormal, wenn das nicht vorhanden ist. Übrigens sagt der Apostel Paulus, dass in der Endzeit ein Kriterium der Endzeit wird sein, dass die Menschen Astorge sein werden, lieblos. Die natürliche Zuneigung geht verloren. Wenn das passiert, dann stimmt etwas ganz grundlegend nicht mehr mit der Menschheit. Das zweite, Eros, sagt uns auch allen etwas. Die erotische Liebe, die insbesondere die Dimension der Sexualität mit beinhaltet, aber natürlich weit mehr als Sexualität ist, als Sex ist. Die romantische Liebe zwischen Mann und Frau mit einem hohen, absoluten Exklusivitätsanspruch. Und dann die Agape, die hingebungsvolle Liebe, deren bestes Qualitätsbeispiel, das Originalbild Jesus Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Oft unterbelichtet ist in christlichen Kreisen die Philia, die Freundesliebe oder das Thema Freundschaft ganz allgemein. Bevor wir weiter auf diese Philia eingehen, müssen wir uns bewusst machen, alle diese Formen der Liebe sind im Wesen Gottes begründet. Alle diese Formen der Liebe sind Ausdruck auch des Wesens Gottes. Alle Formen haben ihre Berechtigung. Wir spielen sie nicht gegeneinander aus. Und so zentral und so wichtig die Agape innerhalb der Gemeinde ist, es ist die Liebe Gottes zu uns Menschen, es ist die Liebe, die uns als Geschwister untereinander verbinden soll, so wichtig wie das auch ist, es ist eine Engführung, wenn wir diese Liebe einseitig nur noch diese Liebe betonen. C.S. Lewis, er hat ein Buch geschrieben und ich zitiere auch immer wieder daraus, was man Liebe nennt. Er schreibt dort, in der Antike galt die Freundschaft als die glücklichste und menschenwürdigste aller Liebesarten, die Krone des Lebens und die Schule der Tugend, aber die moderne Welt ignoriert sie völlig. Nun, Das hat er vor 60 Jahren geschrieben. Der eine oder andere wird sagen, ah, der hat jetzt aber nicht recht. Vielleicht hat er vor 60 Jahren tatsächlich recht. Forscher haben festgestellt, in den letzten 40 Jahren hat sich hier bei uns in Europa ein neuer Trend ergeben hin zu Freundschaft. Freundschaft erlebt eine Neuauflage. Und die Zeitung Die Welt schrieb 2013, eine Studie der Stiftung für Zukunftsfragen belegt den Trend. 92% der Befragten gaben an, enge Freunde seien für sie unerlässlich. Die Ergebnisse passen zur Bevölkerungsstatistik. Im Jahr 2011 lebten in Deutschland 15,9 Millionen Menschen allein. Das ist ein Fünftel der Bevölkerung. Seit 1991 hat sich diese Zahl um 40% gesteigert. Das Bedürfnis nach Freundschaft und auch das zunehmende Bedürfnis, Bewusstsein dafür, für die Notwendigkeit, kommt auch aus dem Umstand zunehmender Individualisierung und auch Vereinsamung. Und in diesem Zusammenhang lesen wir in der Bibel, was Jonas schon zitiert hat. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Der Mensch gab den Tieren, den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen. Doch unter allen Tieren fand sich keins, das ihm helfen konnte und zu ihm passte, beziehungsweise ihm ein Gegenüber sein konnte. 1. Mose 2, Vers 18. Wir wurden geschaffen auf Gemeinschaft hin, auf Beziehung hin, auch auf Freundschaft. Ein Gegenüber, mit dem wir die verschiedenen Facetten der Liebe teilen können. Das Interessante ist, als Antwort Gottes auf diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis, schafft er die Frau. Das ist zuallererst einmal Trost für alle, die sich noch nicht vom Schock erholt haben über die Aussage von David, dass ihm die Liebe Jonathans mehr bedeutet als Frauenliebe. Ja, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und ja, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, habe ich gerade vor kurzem darüber gepredigt, ist durch die Sünde komplizierter geworden. Und doch, ich bin zutiefst überzeugt, es ist weder unnormal noch unmöglich, dass Ehepartner auch beste Freunde sind. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Gott hat sich das so gedacht. Was aber ist mit all den Menschen, die keinen Ehepartner haben? Dazu gehören ja unsere Kinder, Teenager, Jugendliche, verwitwete Singles. Und was ist mit denen, die in ihrer Ehe eben genau das nicht erleben, dass ihr Partner auch wirklich Best Friend ist? Für sie sehe ich in der Aussage von David einfach eine ganz große Ermutigung. Es gibt eine Dimension asexueller Freundschaft, asexueller Liebe, welche die Erfahrung erotischer Liebe innerhalb einer Ehebeziehung übertreffen kann. Das ist eine Ermutigung. Das sollte ganz speziell auch Singles ermutigen und in ihrem Selbstbewusstsein stärken. Es gibt gerade in Freikirchen, in evangelikalen Kreisen, gibt es so ein unausgesprochenes, komischen Umgang mit Singles. Dass manche sogar vielleicht den Eindruck haben, das sind so beziehungsmäßig Menschen zweiter Klasse. Ah, das sind halt alles Egoisten, die bringen es halt nicht auf die Reihe, so glücklich zu sein wie wir Familien. Ach ja, lassen wir das. Ich möchte, dass ihr einfach euer Haupt erhebt und völlig selbstbewusst seid. Als Unverheiratete seid ihr nicht Menschen zweiter Klasse in Bezug auf Beziehungen, sondern ich halte fest, eure Beziehungen, eure Freundschaften können durchaus von höherer Qualität sein als die Beziehungen in vielen Ehen. Was aber ist das Spezifische an der Freundschaftsliebe? Natürlich gibt es da viele Meinungen und Definitionen. Der Konsens besteht in 4 Punkten. Erstens, Freundschaft beruht auf freier Wahl. Peter Scassero, er schreibt in seinem neuesten Buch, Emotional gesund leiten heißt das, Freunde wählen sich gegenseitig als Freund. Das bedeutet auch, sie wählen andere nicht. Auf eine Freundschaft lässt man sich ein oder man tut es eben nicht. Eine Freundschaft kann nicht verortet werden, nicht erzwungen werden. Und vielleicht, liebe Eltern, ein guter Tipp für euch, wenn ihr unbedingt irgendwelche Kinder miteinander verkuppeln wollt und sagt, hey, jetzt sei doch mal mit dem ein bisschen Freund. Könnt ihr lange versuchen. Ganz ehrlich gesagt, Schande über mich. Ich habe manchmal gedacht, bei einem Jungen, ich wäre mir lieber, mein Sohn wäre nicht Freund mit ihm. Aber liebe Leute, das geht anders im Leben. Menschen finden sich und sie entscheiden sich füreinander, ihre freie Wahl. Zweitens, Freundschaft beruht auf gelebter Ebenbürtigkeit. Unter wahren Freunden ist jeder einfach der, der er ist. Er steht für nichts anderes als für sich selbst. Keiner schert sich um Familie, Beruf, Klasse, Einkommen, Rasse, Vorgeschichte der anderen. So schreibt es der Philosoph C.S. Lewis. Und er fährt fort. Freundschaft ist königlich. Wir begegnen einander wie souveräne Fürsten, unabhängiger Staaten im Ausland, auf neutralem Boden, losgelöst von unserem Lebenszusammenhang. Warum erwähne ich das? Weil das ganz Wesentliche von Freundschaft ist, dass sie keinen Zweck verfolgt. Nochmal kurz zu uns Männern. Viele Männer verwechseln Networking mit Freundschaft. Aber liebe Leute, Networking hat immer einen Zweck im Hinterkopf, eine Absicht. Das sind Menschen, die könnte ich eines Tages brauchen, um einen Vorteil oder einen Nutzen, einen Zweck daraus zu generieren. Da geht es eigentlich um Connections oder früher sagte man Vitamin B. Beim Knüpfen von Freundschaften geht es um keinen Zweck. Ein Sprichwort sagt, der Lohn der Freundschaft ist sie selbst. Der Lohn der Freundschaft ist sie selbst. Das dritte, Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Freundesliebe, nicht in dem Sinne, du leihst mir dein Ferienhaus und ich gebe dir meine Segeljacht. Gegenseitigkeit besteht vielmehr in der gemeinsamen Sache, in der gemeinsamen Vision, im gemeinsamen Interesse, im gemeinsamen Anliegen, in einem gemeinsamen Verstehen von Dingen, die niemand anders so versteht, wie wir sie gemeinsam verstehen. Der Fokus der Freundschaft ist nicht der Freund, sondern das größere Gemeinsame. Wenn wir die Geschichte von David und Jonathan anschauen, dann stellen wir fest, in diesem Moment, als sich diese beiden Männer begegneten, muss etwas passiert sein, muss etwas, ein Funke übergesprungen sein, der genau auf dieser Ebene zu suchen ist. Was sie von einem auf die andere Sekunde miteinander verband, das war etwas, was über Jahre zuvor in ihren Herzen gewachsen war. Es war etwas ganz Tiefes, Geistiges und Geistliches auch. Es war ihr tiefes Vertrauen in Gott. Es war ihre Ehrfurcht vor Gott, die sie auf eine Art und Weise teilten, wie sie es offenbar sonst in ihrem Umfeld nicht mit anderen Menschen teilen konnten. Es war auch eine herausragende Risikobereitschaft im Kampf des Lebens. Das waren beides zwei ganz krasse Kämpfer. Die haben Dinge erlebt, die haben Momente der Angst und der Furcht erlebt, wo sie einfach wussten, das kann nur der verstehen. Wir wissen das von David, aber wir wissen nicht, oft nicht, dass Jonathan auch so ein Kämpfer war. Jonathan war ein unglaublich mutiger Mann, ein Mann des Glaubens. Und er hatte eine Sehnsucht in seinem Herzen, dass Gott zu der Ehre kommt, die ihm wirklich gebührt. Und das waren alles Elemente, die Jonathan und David auf eine Art und Weise, auf einer tiefen geistlichen Ebene miteinander verbanden, so dass es die größten Widerstände ihrer Freundschaft, diese Verbindung nicht trennen konnten. Die Freundschaft von David und Jonathan war zuletzt in ihrer größten Gemeinsamkeit begründet, nämlich in ihrer persönlichen Freundschaft mit Gott. Übrigens, die Feindschaft Sauls gegen David war in genau der Abwesenheit dieser Freundschaft mit Gott begründet. Darum, schreibt C.S. Lewis, stellen wir uns erotisch Liebende Aug in Aug vor, Freunde aber Seite an Seite. Ihre Augen blicken nach vorn, die gemeinsame Sache nimmt sie aber nicht so in Beschlag, dass sie einander übersehen oder vergessen würden. Im Gegenteil, das gemeinsame Anliegen ist der Raum, in dem ihre Liebe und das Wissen umeinander leben. C.S. Lewis unterscheidet dort zwischen Kameradschaft in einem Verein, wo es einfach um die Sache geht, und einer echten Freundschaft, wo es auch um etwas Gemeinsames geht, aber wo man sich gegenseitig eben auch in einer ganz besonderen Form wahrnimmt und voneinander weiß. Das ist der nächste Punkt. Freundschaft beruht auf dem Wissen voneinander. Ich weiß, er ist in dieser Predigt etwas dominant, der liebe C.S. Lewis. Lasst ihn mich noch einmal zitieren. Er sagt in Bezug auf Selbstoffenbarung in der Freundschaft: Eros, die erotische Liebe, wünscht sich den entblößten Körper. Freundschaft sehnt sich nach der entblößten Persönlichkeit. Tiefe Freundschaft beruht auf einer ganz besonderen Qualität von Vertrauen, die zwei Menschen zueinander finden. Und die Qualität des Vertrauens äußert sich darin, dass beide Menschen es wagen, vor dem anderen der zu sein, der sie wirklich sind. Tiefe Freundschaft beruht auf dem Wissen vom und über den anderen. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Tipp an die Ehefrauen. Die Männer habe ich schon ein paar Mal drangenommen. Besonders an die Frauen, die darunter leiden, dass ihre Männer vielleicht ihre tiefsten Geheimnisse und Anliegen und Sehnsüchte lieber mit anderen Männern teilen als mit dir. Neueste Forschungen haben nämlich gezeigt, was der Grund dafür ist. Männer offenbaren sich lieber anderen Männern dann, wenn sie bei ihrer Partnerin mit Verachtung und Spott rechnen müssen, für das, was sie von sich offenbaren. Wenn man eins und eins zusammenzählen kann, stellt man auch fest, worin vielleicht der Grund von David liegt, dass er eine so starke Aussage über seine Beziehung zu Jonathan macht. In 2. Samuel 6, Vers 20 lesen wir nämlich: Als David heimkam, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, kam Michal, seine Frau, die Tochter Sauls, ihm entgegen und spottete: Wie würdevoll hat sich der König Israel heute benommen, wie sonst nur das niedrigste Gesindel tut. Wisst ihr, was dort passiert ist? David hat seiner tiefsten Freude der Anbetung Gottes Ausdruck verliehen vor der Bundeslade. Er hat das Innerste, sein Allerinnerstes nach außen gekehrt und sich vergessen und getanzt zur Ehre Gottes. Und was er davon empfängt, ist die tiefe Verachtung und den Spott seiner Frau. Und wisst ihr was? An dem Punkt stirbt jede Freundschaft. Freundschaft lebt vom Respekt zweier Menschen füreinander. Das Wesen echter Freundschaft bedeutet, dass wir den anderen noch höher achten können. Auch dann, wenn wir die tiefsten Abgründe seiner Seele kennen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt von Freundschaft. Ich habe keine Angst vor Verurteilung. Wenn wir das alles ernst nehmen, dann ist der Titel meiner Predigt, wie man sich Freunde macht, vielleicht doch nicht mehr so abwegig. Denn Freundschaft braucht die Bereitschaft. Und wir müssen uns der Frage stellen, was kann ich tun, um Freundschaft zu ermöglichen? Mein letzter Gedanke. 4 Punkte. Erstens, bitte Gott um die Gelegenheit der Freundschaft. Wenn Freundschaft ein Geschenk Gottes ist, dann darfst du ihn darum bitten. Das ist genial. Wenn du darunter leidest, dass du keine freundschaftliche Beziehung hast, dann ist das allererste, bitte Gott darum. Denn er ist der, der Freundschaften vermittelt. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, in der Absicht, nämlich, dass ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also wenn du um Freundschaft bittest, dann achte gemäß diesem Vers auch darauf, dass du nicht mit egozentrischen Motiven unterwegs bist, sondern dass mit derselben Entschlossenheit, mit der du Freundschaft suchst, auch bereit bist, einem anderen Freund zu sein. Das Zweite, entwickle eine gesunde Identität in Jesus Christus. Gerade haben wir gehört, Freundschaft ist königlich. Wir begegnen einander als souveräne Fürsten unabhängiger Staaten. Ein wesentliches Merkmal der Freundschaft ist das, dass es eben kein Abhängigkeitsverhältnis ist. Es ist nicht so, dass ich vom anderen lebe. Es ist keine Symbiose. Es ist keine Besitzergreifung. Es ist auch kein Festklammern. Übrigens, wir alle wissen, dass wenn das geschieht, ist das der Anfang vom Ende einer Freundschaft. Und ganz viele Menschen habe ich in meinem Leben erlebt, die scheitern regelmäßig in ihren Beziehungen, weil sie anfangen zu klammern. Und das hat einen Grund, weil sie sich festmachen, ihre Identität festmachen am anderen. Um fähig zu sein, Freundschaft zu leben, brauchst du eine eigene, gesunde Identität und eine Eigenständigkeit. Denn Freunde begegnen sich ebenbürtig als zwei vollkommen selbstständige Persönlichkeiten. Unselbstständigkeit und Minderwertigkeit sind Gift für jede Freundschaftsbeziehung. Dasselbe gilt für Überlegenheit, was ja eigentlich auch nur eine Kompensation von Minderwertigkeit ist. Wenn wir uns David und Jonathan anschauen, wenn wir die Bibel studieren, und ich lade euch einfach ein, studiert ihre Geschichte, findet die im 1. Samuel und 2. Samuel einige Passagen dazu. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber wenn ich diese Geschichte studiere von diesen beiden Männern, dann stelle ich fest, das waren zwei zutiefst gesunde Persönlichkeiten. Die hatten einfach eine Identität, die wussten, wer sie sind. Und sie wussten auch, wer sie nicht sind. Entwickle eine gesunde Identität in Christus. Und du entwickelst dein Potenzial für gute Freundschaften. Drittens, nimm dich selbst wahr und das, wofür dein Herz schlägt. Wir haben vorhin gesehen, dass Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruht. Auf einem gemeinsamen Interesse. Damit ich mich mit anderen Menschen auf einer gemeinsamen Ebene finden kann, das hört sich jetzt fast esoterisch an, muss ich mich selbst zuvor gefunden haben. Muss ich mich wahrnehmen, meine Interessen, meine Bedürfnisse. C.S. Lewis hat gesagt, die bemitleidendsten Menschen sind, die nichts anderes suchen als nur einen Freund. Und er wollte damit sagen, du solltest zuerst mal in dir suchen, wo ist dieses Interesse, was mir auch Gemeinsamkeit mit einem anderen geben könnte. Das können geistliche Dinge sein, das kann in der Gemeinde etwas sein. Ganz ehrlich gesagt, liebe Leute, es kann aber auch ein Hobby sein. Es kann etwas sein auf einer geistigen Ebene, das euch miteinander verbindet. Insbesondere Menschen, hört gut zu, Menschen in der Gemeinde, Menschen im christlichen Umfeld, Menschen in den Freikirchen, die so sehr mit der Sache beschäftigt sind, mit der Sache des Reiches Gottes, dass sie sich praktisch auflösen in ihrer Persönlichkeit für die Sache. Das sind so Martha-Typen, die stehen in der Gefahr, sich selbst nicht wahrzunehmen. Menschen, die sich nicht ihren persönlichen Interessen, Bedürfnissen, Sehnsüchten stellen, die sind oft einfach Getriebene. Und dann werden sie zum Antreiber für andere. Ganz anders hier im Neuen Testament die Geschichte, die ich anspreche, von Lazarus, Maria und Martha und Jesus. Ganz anders Lazarus, er sitzt einfach zu den Füßen von Jesus, weil ihn eine ganz tiefe Freundschaft mit ihm verbindet. Übrigens wird gerade im Verhältnis zwischen Jesus und Lazarus dieses Verb Phileo von dieser Freundesliebe benutzt. Jesus und Lazarus waren einfach tiefe Freunde. Und Martha und Maria möchte da ihrem Bruder Lazarus nachstreben. Martha checkt es noch nicht ganz. Die beiden haben erkannt, wofür ihr Herz schlägt, wo diese Verbindung mit Jesus da ist und dass Dienen und Arbeiten seinen Platz hat, dass das andere aber auch sehr wichtig ist. In diesem Zusammenhang hilft mir Philipper 2, Vers 4, einfach zu einem gesunden Bild christlichen Lebens und auch einem gesunden Bild zwischen Agape und Philia. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ich habe das da betont. Soll auch und nicht nur. Versteht ihr das? Das ist nicht so absolut. Diese Engführung, dass es nur die Agape gibt, nur das sich absolute Auflösen, das hat nicht mal Jesus gelebt. Er hat eine Freundschaft mit Lazarus gepflegt. Ich möchte euch ermutigen, habt Acht auf euch selbst. Nimm dich selbst und deine Interessen, Bedürfnisse wahr. Du schaffst damit eine wichtige Voraussetzung für echte Freundschaft. Und glaub mir eins, ich habe mir ganz oft überlegt, ob ich diese paar Sätze sagen soll. Weil wisst ihr, das Risiko ist, dass es jetzt genau die falschen Leute hören. Die Leute, die zu Hause schon jeden Tag auf der Matte sitzen und sagen, ach, wer bin ich denn eigentlich? Und in den Spiegel schauen und ihre Bedürfnisse abgeklärt haben, mit allen Fragebögen, die es gibt, die sich durch und durch kennen. Ja, vielleicht ist es besser, du setzt dich mal mit den Bedürfnissen auseinander, mit der anderen Menschen auseinander, okay? Aber es gibt eben auch Menschen, die das gar nicht tun. Und an die richtet sich das, dass wir uns selbst wahrnehmen. Das Letzte, habe Mut, dich verletzlich zu machen. Brené Brown, eine amerikanische Sozialwissenschaftlerin, sie ist gerade total Hype. Sie hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, warum gelingt es der einen Gruppe von Menschen, tiefe, tragfähige Beziehungen aufzubauen, während es der anderen Gruppe nicht zu gelingen scheint. Und sie hat 6 Jahre lang diesen Thema gewidmet und geforscht und Hunderte und Tausende von Interviews mit Menschen geführt und sie ist zum Schluss gekommen, der Schlüssel zu echten und tiefen Beziehungen ist die Fähigkeit, sich verletzlich zu machen. Der Schlüssel zu echten und tiefen Beziehungen ist die Fähigkeit, sich verletzlich zu machen. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, weil das wird am nächsten Sonntag unser Thema sein, wie man Oberflächlichkeit überwindet. Ich denke, es war für heute genug. Herausforderung. Ich möchte dir Mut machen, heute oder in den nächsten Tagen einfach nochmal an dieses Thema dran zu gehen, weil es eigentlich mit dem Hören einer Predigt überhaupt nicht getan ist. Da braucht es Auseinandersetzung. Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen Gefühlen. Und ich mache dir einfach Mut, die Predigt kannst du hinten mitnehmen, du kannst sie dann aus dem Internet runterladen, kannst sie nochmal anhören. Ich möchte einfach Mut machen, fang dich wirklich an, damit auseinanderzusetzen. Wir sind genau 5 Wochen unterwegs, weil dazwischen ist noch ein Sonntag, der Impulssonntag. Aber die 5 Wochen sind rasend schnell vorbei, da haben wir dann ein anderes Thema. Nutz einfach diese Zeit und setz dich mal ganz intensiv mit diesen Fragen auseinander. Lade dich ganz herzlich dazu ein. Amen.